Du bist im Zirkus. Die Vorstellung ist im vollen Gange und bisher war jede Darbietung besser als die davor. Alle deine Erwartungen und Vorstellungen davon, was man im Zirkus so machen kann, wurden weit übertroffen und die Stimmung der Menge ist entsprechend aufgebracht und freudig. Und der letzte Auftritt ist gerade vorbei, da kommt der Zirkusdirektor in die Manege und kündigt den Seiltänzer an. Und die Kameras, die Scheinwerfer und alle Blicke gehen nach oben an die Decke. Und da unter der Decke in 10 Meter Höhe kannst du gerade noch so dieses dünne Seil erkennen, was da zwischen zwei Plattformen gespannt ist. Und auf der einen steht der Seiltänzer. Und der Zirkusdirektor fragt, und schafft er es auf die andere Seite? Und die ganze Menge jubelt mit dir zusammen, ja! Und natürlich geht der Seiltänzer auf die andere Seite mit einer völligen Gelassenheit und Selbstverständlichkeit, als hätte er das schon 1000 Mal gemacht. Und der Zirkusdirektor fragt, und kann er auf dem Seil einen Handstand machen? Und die ganze Menge jubelt mit dir zusammen, ja! Und der Seiltänzer geht in die Mitte und macht auf dem Seil einen Handstand. Und nicht nur das, er überschlägt sich dann einmal, macht einen Salto, landet wieder auf dem Seil und geht zurück zur Plattform. Und die Menge tobt. Und dann sagt der Zirkusdirektor, da oben ist eine Schubkarre. Meint er, er kann mit dieser Schubkarre jemanden auf die andere Seite schieben. Und alle rufen mit dir zusammen, ja! Und der Zirkusdirektor schaut dich an und sagt, alles klar, dann spring ein. Wenn ich ehrlich bin, geht es mir häufig ein bisschen so. Nicht, dass ich häufig im Zirkus bin, das ist tatsächlich schon etwas länger her. Aber in Bezug auf Gott, dieses dazustehen und zu sehen, Gott tut was und das finde ich großartig und ich juble und freue mich darüber. Aber ehrlich gesagt, würde ich wahrscheinlich ähnlich schlucken wie in der Situation im Zirkus. Immer dann, wenn Gott sagt, na dann, bitte. Ja? Und ich ertappe mich dabei, ich weiß nicht, wie es euch geht es vermutlich anders, aber ich ertappe mich persönlich immer wieder dabei, dass ich wahnsinnig gerne Zuschauer vom Wirken Gottes bin und eher nicht so gern derjenige, der seinen Kopf hinhält. Und ich überspitze das ein bisschen. Und in der Situation mit dem Zirkus ist es ja so, dass wenn man da in 10 Meter Höhe auf so einem Seil langgeschoben wird, dann ist es schon sehr stark das Vertrauen, was man in diesen Seiltänzer hat, was die Angst ausmacht, die man da in der Schubkarre fühlt. Ne? Wenn der irgendwie nicht sonderlich gut ist, wobei hat er gezeigt, dass es einigermaßen geht, ne? Aber wenn er nicht sonderlich gut ist, dann ist es ein bisschen das eigene Leben, was da mit auf dem Spiel steht. 10 Meter ist relativ hoch. Wenn ich in mein eigenes Leben gucke und in Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass Gott mich fordert, Sachen zu machen, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, geht es in den allerseltensten Fällen tatsächlich um mein Leben. Ehrlich gesagt, habe ich versucht zurückzudenken und mir ist keine einzige Situation eingefallen, wo ich tatsächlich mein Leben riskiert hätte. Sondern das, was ich ja oder das, was wir ja in der Regel riskieren, vor allen Dingen in der westlichen Welt, ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen was aus der Ukraine gehört, da sieht die Sache ein bisschen anders aus mitunter. Aber ich riskiere ja, ich sag's mal, ein bisschen das Bild, was andere von mir haben. Das ist ja so ungefähr das Höchste der Gefühle. Ja? Und trotzdem bin ich immer wieder in diesem Zwiespalt, dass ich denke, eigentlich möchte ich gerne, dass Gott wirkt, aber eigentlich möchte ich das gerne, dass er das auch ohne mich schafft, denn dann muss ich nicht so viel investieren in das Ganze. Ne? Und dabei sind auch in dem, was ich erlebt habe, die größten Sachen sind die, wo Gott mich benutzt hat. Ja, das sind die Sachen, die mir eindrücklich bleiben. Und jetzt muss man ja auch sagen, wenn sich jemand traut, in so einer Situation im Zirkus zu sagen, okay, ich überwinde mich und ich steige in diese Schubkarre. Das ist ja eine Geschichte, die erzählt man den Enkelkindern noch. Ja? Man hat, der Mensch, der da in die Schubkarre steigt, hat nicht wahnsinnig viel geleistet. Ziemlich genau hat er rumgesessen. Ne? Und trotzdem ist die Situation so beeindruckend, dass das was ist, was man erzählen kann. Da ist was passiert. Und im Grunde ist das ja, wozu Gott uns einlädt, sehr ähnlich. Gott lädt uns ja nicht dazu ein, dass wir alles können müssen, sondern Gott lädt uns dazu ein, dass wir ihm vertrauen. Und er alles macht. Ja? Die Predigt heute ist Teil der Predigtserie Leben aus der Kraft Gottes. Und das, jetzt habe ich es vergessen, ich habe es mir extra gemerkt, das Attribut, ich glaube Attribut passt in allen Fällen, ist mutig. Mutig leben aus der Kraft Gottes. Ja, aber wir leben aus der Kraft Gottes. Wir können den Mut deshalb aufbringen, weil wir wissen, dass Gott Gott ist. Ja? Und der mutige Glaube bedeutet in dem Zusammenhang, dass wir Gott mehr vertrauen als unsere Ängsten, als unseren Ängsten. Ja? Dass wir Gott mehr zutrauen, als wir uns von unseren Ängsten einreden lassen. Ja? Und das Schöne ist, was wir wissen dürfen in diesem Zusammenhang, im Gegensatz zu dem Seiltänzer ein bisschen, Gott ist nie der limitierende Faktor. Gott ist nie derjenige, an dem es scheitern wird. Und das ist, finde ich, schon mal eine sehr schöne Sache. Die hilft mir zumindest ein bisschen bei meinen Ängsten. Ja? Die Problematik ist ja, dass Ängste uns lähmen und dass Ängste uns zurückhalten. Und deshalb ist die Frage, wenn Gott wirken möchte und Gott möchte, dazu hat er sich entschieden, mit uns zusammenarbeiten. Gott möchte uns an seine Hand nehmen. Wir hatten das jetzt gerade in dem Text aus Jesaja, den Lilly vorgelesen hat. Ne, dieses, ich nehme euch an eurer Hand und gehe mit euch. Und mir ist es gerade bei dem Lesen eingefallen, ich habe den Text vorher schon gelesen gehabt, aber das steht extra, ich nehme euch an eurer rechten Hand. Und ich fand das so schön, weil die rechte Hand bei den meisten von uns die dominante Hand ist. Das ist die Hand, mit der wir machen. Und Gott sagt, nee, ich nehme euch an der Hand. Und ich bin derjenige, der macht. Und alles, was ihr dürft, wozu ich euch einlade, ist diese Hand zu greifen und mit mir zu gehen. Und Gott ist dann derjenige, das haben wir jetzt auch schon gehabt, der in unserer Schwäche handelt. Der an den Schwachen mächtig sich erweist. Und eine Sache, die für mich so ein bisschen wichtig geworden ist, bin ein bisschen ins neue Jahr gestolpert zugegebenermaßen und Gott hat ein paar Sachen zu mir gesagt. Und eine der Sachen, die mir wichtig geworden sind, ist, ich möchte mich zunehmend in Situationen begeben, wo Gott wirkt. Oder ich mich blamiere. Oder beides. Ja, aber sozusagen mich aus Situationen heraus zu bewegen, wo ich weiß, ich kann die noch mit meiner eigenen Kraft irgendwie retten. Und mich zunehmend in Situationen reinzubegeben, wo ich sage, entweder Gott wirkt und dann ist es auch klar, dass Gott gewirkt hat, oder er wirkt eben nicht. Aber das ist, Gott ist Gott, Gott ist souverän, der kann das entscheiden. Aber ich kann Gottes Wirken nicht davon abhängig machen, ob ich es im Notfall noch retten könnte. Denn dann wäre Gottes Wirken auf die Größe beschränkt, die ich noch handhaben kann. Und ich glaube, damit würde ich Gott ziemlich limitieren. Und mein Wunsch für mich ist es, aber auch mein Wunsch für uns als Gemeinde ist es, dass wir davon dahin kommen, Gott sein zu lassen. Und nicht zu versuchen, das irgendwie noch retten zu können. Ja? Denn, wie gesagt, wir leben in dieser bequemen Situation, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, ein bisschen Gesichtsverlust ist. Jesus hat mit seinen Jüngern genau diesen Punkt angesprochen. Ja? Und es gibt in Matthäus 10, Verse 26 bis 28, redet Jesus zu seinen Jüngern direkt um die Frage, weil wie gehen wir mit der Angst um? Und das Beispiel ist ziemlich krass, ehrlich gesagt, finde ich. Ja? Da sagt er, darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Ihnen sind die anderen Menschen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und euch, was ich euch gesagt wird in das Ohr, das verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Was Jesus im Grunde genommen sagt, ist, euch kann nichts passieren, was in der Ewigkeit relevant wäre. Denn Gott ist derjenige, das ist so dieser letzte, ne? Fürchtet euch vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann. Das ist was nur Gott in der Hand hat. Und ich finde diese, muss gestehen, ich finde diese Stelle ein bisschen so, die ist nicht so ganz so der Kuschel-Jesus, sage ich mal. Ja? Sondern das ist ja schon ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Und die frühen Christen waren in der Situation, die haben für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlt. Wie gesagt, unsere Situation ist ein bisschen anders, zum Glück. Vielleicht. Ja. Aber Gott, Jesus sagt hier deutlich, die da draußen, die Leute, vor denen ihr euch fürchtet, die Leute, die, vor denen ihr das Gesicht verlieren könntet, machen langfristig keinen Unterschied. Denn die können nicht entscheiden, ob ihr in Gottes Arme fallt oder nicht. Ja, um es mit dem Bild des Seiltänzers wieder zu sagen, unter dem Seil sind die Hände Gottes, unabhängig davon, was auf dem Seil passiert. Und unabhängig davon, wie sehr wir krachen gehen könnten. Wir landen in den Armen Gottes. Ja, und diesen Zuspruch, ich denke, das ist, für mich persönlich ist es ein bisschen schwierig, den sacken zu lassen. Weil, wie gesagt, die Situationen, wo ich mich in Lebensgefahr befinde, sind tatsächlich sehr rar. Und trotzdem, wenn ich drüber nachdenke und feststelle, das ist das Versprechen Gottes. Das Versprechen Gottes ist nicht nur, naja, ich bin bei euch in der Situation. Sondern das Versprechen Gottes ist, egal was passiert, egal was Menschen euch antun, egal was sie euch angetan haben, was sie euch antun werden, egal wie die Situation aussieht, meine Hand ist da. Und ihr könnt nicht aus meiner Hand gerissen werden, denn niemand außer mir hat die Macht zu entscheiden, was mit euch passiert. Und für mich ist das ein Trost, der mich ein bisschen mutig macht. Ein bisschen mehr dahin bringt zu sagen, okay, dann, wenn ich weiß, dass Gott hier was machen möchte, dann soll es mir egal sein, was andere Menschen denken. Ein paar Jahre vermutlich nach der Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat, waren die Jünger genau in so einer Situation. Die Obersten der Christen waren vor die hohen Priester geschleift worden und sind da für ihre Tätigkeit, dass sie Leuten vom Reich Gottes erzählt haben und von der Liebe Gottes für sie, ein bisschen deutlich darauf hingewiesen worden, dass wir das bitte lassen sollen. So, und ein bisschen. Und in der Situation kommen sie wieder, werden dann vom Hohen Rat entlassen, kommen wieder und treffen auf den restlichen Jünger. Und da ist uns folgende Situation beschrieben aus Apostelgeschichte 4. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen soll. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knecht mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Jünger kommen zurück und stellen genau das fest. Oh nein, die Menschen sind der Meinung, dass wir das nicht sagen sollten, was wir sagen. Dass wir nicht predigen sollten, was wir gelernt haben. Nämlich, dass uns Gott so unendlich liebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, dass er für uns stirbt, damit wir gerettet werden können. Denn was anderes haben die ja nicht gepredigt. Die sind ja nicht raus und haben irgendwie gegen Rom gehetzt oder irgendwas. Sondern die haben im Grunde gesagt: Gott liebt dich. Und sie kommen zurück und sagen: Die Welt ist gegen uns. Und bitten Gott. Und ich finde diesen Satz so schön: Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie bitten Gott darum, übernatürlich einzugreifen und das, was sie tun, zu unterstützen und genau zu wirken über ein Maß, das sie nicht selber produzieren könnten. Ich kann von mir aus das Evangelium erzählen. Ja? Ich spiele zurzeit relativ viel mit so KIs und so ein Zeug rum. Ja? Und bin mir relativ sicher, dass wenn man die KI fragt, ich habe es ehrlich gesagt nicht probiert, aber wenn man die KI fragt, so nach dem Motto: Fasse mir das Evangelium in einer verständlichen Weise zusammen, dass es ein 5-Jähriger verstehen würde oder irgendwie sowas, ja? Dass man da eine gute Antwort kriegen würde. Ich bin mir nicht unendlich sicher, ob das Wirken Gottes ist. Ja, der Satz, der mir dann immer einfällt, ist Deus ex machina, also der Gott aus der Maschine. Ja, das finde ich so schön. Die Jünger bitten nicht darum. Die Jünger bitten darum, zu sagen: Wirke du, greif du ein. Und zwar mit übernatürlichen Zeichen und Wundern. Eine andere Sache, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, was im Zusammenhang mit diesem, ich begebe mich in Situationen, die ich nicht mehr kontrollieren kann, steht, ist die, es gibt eine Passage, wo die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus kommen, weil sie sich nicht sicher sind, ob Jesus jetzt nun der Richtige ist. So. Nicht weiter wichtig, warum, aber Jesus gibt ihnen eine Antwort, die ich finde, das Wirken Gottes schön auf den Punkt bringt und gleichzeitig mich aber auch sehr herausfordert. Er sagt nämlich: Guckt euch um, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Und wenn ich auf meine persönliche Definition vom Wirken des Reiches Gottes gucke, dann würde ich nur den letzten Satz nehmen. Ja, nur den Armen wird das Evangelium verkündet. Und die Jünger gucken hier genau auf den ersten Teil und sagen: Gott, greif du ein und tu du Wunder und stell du dich dahinter. Und das ist mein mein Gebet für mich für dieses Jahr, es ist auch mein Gebet für uns als Gemeinde dieses Jahr, dass wir das mehr erleben, dass Gott sich hinter uns stellt und wirkt auf eine Art und Weise, die wir einfach nicht aus eigener Kraft produzieren könnten. Und dass klar ist, Gott wirkt. Und wir sehen es in der Folge dieser Situation in der Apostelgeschichte, die Jünger gehen dann raus und machen einfach weiter und ignorieren, was der Hohe Rat gesagt hat und verkündigen und heilen und so weiter. Und das Reich Gottes bricht aus in Jerusalem und dann über den Rest des Römischen Reiches und damit dann in die ganze Welt. Aber dafür ist es wichtig, dass wir es schaffen, aus dieser Zuschauerrolle rauszukommen, aus dieser Situation rauszukommen, dass wir sagen, es ist toll, wir können Gott sehen, wir wissen, dass Gott großartig ist, haben wir auch alles schon erkannt. Aber Gott lädt uns dazu ein, mitzukommen und mit ihm mutig zu sein und zu handeln und uns bei unserer rechten Hand nehmen zu lassen, dass er tun kann, dass er wirken kann und dass wir dabei sein können. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage Gottes an uns, an jeden Einzelnen von uns, ist, was sind Bereiche, wo wir mutig sein könnten? Was sind Bereiche, wo wir eigentlich wissen, Gott möchte was sagen, Gott möchte wirken und bisher schrecken wir davor zurück? Mit Nachbarn zu reden, mit Kollegen zu reden, mit Freunden zu reden. Ja? Und alles mit diesem Gewissheit, mit dieser Gewissheit, dass egal was uns passiert, Gott uns in der Hand hält. Gott derjenige ist, der entscheidet, wie es weitergeht und nicht wir und auch kein anderer Mensch. Ja, und nicht mal der Teufel. Das ist super. Und deshalb lass uns das. Ich bin gerade ein bisschen am Zögern, weil ich will praktische Schritte sagen, aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob wir die praktischen Schritte gleich machen oder ob ich euch die als Hausaufgabe mitgebe. Ich würde gerne den ersten praktischen Schritt mit euch machen, wenn ich fertig bin. Das ist auch gleich der Fall. Ja? Und zwar beten wie die ersten Christen und darum bitten, dass Gott wirkt und dass Gott sich mächtig erweist. An uns, unter uns und durch uns. Und dass wir dadurch lernen, öffentlich zu unserem Glauben zu stehen. Die Frage, gibt es Gott, ich finde es so spannend, ist die wichtigste Frage, die es gibt. Denn mit der Frage, ob es Gott gibt, steht und fällt alles. Und wir scheuen uns so häufig davor, das rauszuholen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns sagt, dass Glaube Privatsache ist. Und das ist was, was ich ehrlich gesagt immer nicht nachvollziehen kann. Weil ich denke, wenn es Gott gibt, dann ist es das wenigst Private, was es gibt. Ja? Und sonst Glaubensschritte wagen und unsere Ängste konfrontieren. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen. Es ist wichtig, dass wir wissen, wovor wir Angst haben und dass wir das Gott hinlegen. Und Gott, und das ist das Schöne, ja? Jesus im Gethsemane, der da sitzt und seinen Vater bittet, eine andere Lösung zu finden, als die auf die sie sich geeinigt hatten. Und ich finde das so entspannend für mich persönlich, weil ich denke, da sehe ich Gott, der Angst hat. Angst vor dem, was kommt. Und das finde ich so entspannend, weil ich sagen kann, ich stehe keinem Gott gegenüber, der nicht weiß, wie es mir geht in der Situation. Ja, wir können unsere Ängste vor Gott hinlegen und sagen, davor habe ich Angst. Begegne dieser Angst, begegne mir in der Angst. Und nimm mich an die Hand und überwinde mit mir zusammen diese Angst. Ja, und letztendlich, und das ist sozusagen so die Schlussfrage, und dann können wir zusammen beten, ist, was brauchst du, um in diese Schubkarre zu steigen? Was brauchst du, um Gott zu folgen? Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt uns kurz ins kleine Grüppchen, 3-4 Leute zusammendrehen und einfach beten, dass Gott kommt. Und beten, dass Gott, ja, dass Gott seine Hand ausstreckt und wirkt. Und ja, dass wir das erleben. Achso, ja, das ist Apostelgeschichte 4, Vers 30, den ich jetzt gerade nochmal zitiert habe. Da. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ich werde dann im Abschluss noch ein Gebet beten. Wenn ihr gesegnet werden wollt, dafür auch während des Lobpreises. Ihr wisst, wir haben Segnungsangebote in der Ecke. Nutzt das. Vater, streck du deine Hand aus und lass du Zeichen und Wunder unter uns geschehen, an uns und durch uns. Und danke, dass wir das so mutig beten können, weil wir wissen, dass du uns liebst, dass du unser geliebter Vater bist und dass du uns mit deinem Sohn alles gegeben hast. Wir legen dir unsere Angst hin, wir legen dir alle Gedanken hin, alles, was uns hindert. Nimm du uns an die Hand und führe du uns auf deine liebevolle Art, Schritt für Schritt immer mehr in deine Herrlichkeit und in deine Wirklichkeit. Lass du uns erleben, dass du wirkst über Bitten und Verstehen hinaus. Amen.